durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze.
Schönen guten Tag, liebe Leute. Es war eine lange Pause, wir haben eine lange Zäsur gemacht. Jetzt ist er wieder da. Der Podcast durch die Brille gefragt von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Wir sitzen hier in einem wunderschönen alten Bauernhaus, einer zum Leben sehr ansprechend umgerüsteten Scheune. Ihr hört, wenn ihr ganz genau hinhört, ein leises Plätschern. Draußen vor dem Haus ist ein aktiver Brunnen. Wir befinden uns bei wunderschönem Wetter am Rand des Ruhrgebiets, am östlichen Rand. Dort gibt es viele Fachwerkhäuser, dort ist es überhaupt viel besser, als man glaubt, wie ein deutscher Sänger mal uns mitgeteilt hat vor vielen Jahren. Und das stimmt auch, rein landschaftlich. Ich bin heute zu Gast bei einem Vertreter der leisen, nachdenklichen Musik. Intimität ist eigentlich das Substantiv, was mir als erstes zu seiner Musik immer einfällt. Und zwar bin ich zu Gast bei Gregor Meile. Herzlichen, schönen, guten, lieben Tag.
Schönen guten Tag.
Wir schreiben heute, Gregor, den 28. Februar. Der strahlblaue Himmel über Ostwestfalen oder Westwestfalen, besser gesagt, Südwestwestfalen, um genau zu sein, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns treffen in einem weltgeschichtlichen Augenblick, der uns alle sehr, sehr beschäftigt. Egal, wann genau dieser Podcast ausgestrahlt wird, heute reden wir halt am 28. Februar in einer Weltlage, wie wir sie beide noch nicht erlebt haben. Ich denke, ich bin deutlich älter als du, aber sowas kennen wir beide noch nicht. Ich habe dunkelste, gestaltlose, frühkindliche Erinnerungen an die Kuba-Krise und an die Aufregung meiner Eltern, aber nichts Genaues natürlich. Aber so etwas, was gerade stattfindet, nämlich ein Überfallkrieg in Europa, der erste dieser Art seit dem 1. September 1939, kennen wir noch nicht. Ich kann dir die Frage nicht ersparen und ich will sie auch einem Kollegen nicht ersparen, wie es dir damit geht und was dir da durch den Kopf geht.
Naja, also das Bild, das erste Bild, was mich so, was mich immer noch am meisten beeindruckt hat, war der Vater, der seiner Tochter, jetzt, weil ich selber Vater einer Tochter bin, verabschieden muss und die, quasi er jetzt zur Front zurück muss und sie und das Kind in Sicherheit gebracht wird und das, wie man das seiner Tochter vermittelt, dass man nicht weiß, ob man nach Hause kommt. Ne? Das ist ja immer so, dass man als Musiker ist man viel unterwegs. Und ich, für mich ist es ganz wichtig, dass man sich ordentlich verabschiedet. Und wenn man auch ein paar Tage unterwegs ist und jeder Tag eben diese, möchte nicht sagen Selbstverständlichkeiten, aber manchmal ist es wirklich so, dieser Luxus und dieser Kirsche auf der Sahnetorte, in der wir uns bewegen hier in Deutschland, da man ran zu rütteln und durch diesen Angriffskrieg, der jetzt hier, wo schon schlimme Waffen scharf geschalten werden und so, das ist wirklich, also ich möchte kein Politiker sein in der jetzigen Zeit und generell ist es, ziehe ich da meinen Hut für den Job und ich hoffe, dass es durch Diplomatie irgendwie wieder in, dass man es irgendwie hinkriegt, aber wenn du mit jemand, der sämtliche Empathie für die restliche Welt verloren hat, und das ist ja immer so, wenn man sich für Geschichte interessiert, ist ein großes Steckenpferd für mir, wenn du irgendwelche Kaiser aus der Römerzeit nimmst, die halt auch alles hinweggefegt haben, um irgendwie. Und natürlich auch erst durch Errungenschaften und Territorial-Errungenschaften sich überhaupt an die Spitze setzen konnten. Der kämpft um seine weitere Macht. Er will quasi sein Land und muss quasi Erfolge nach Hause bringen und kommt halt eben noch aus der Alpenzeit. Und dafür sterben Menschen jeden Tag. Und dass es überhaupt sich habe selber Straßenmusik in Flüchtlingslagern gemacht 2015 und das hat mich sehr beeindruckt. Da habe ich mit meiner Frau auch gestern sehr lange drüber gesprochen, weil wir überlegen oder weil wir auf jeden Fall eine Familie hier aufnehmen werden bei uns. Und das ist so, man muss immer von dem Punkt aus sehen, also es macht uns bewusster, wie luxuriös wir hier leben und wie toll es ist, in Deutschland zu leben, weil jeder immer am Meckern ist.
Und wie gefährdet aber auch.
Und wie gefährdet auch, ja, von außerhalb, aber dass diese Demokratie halt immer, dass man da immer drum kämpfen muss und dass es toll ist, dass wir dieses System haben, dass es die Möglichkeit gibt. Und das wird immer so auch für selbstverständlich genommen. Und dass man in der Zeitung oder dass wir jetzt gerade erzählen können, machen, was wir wollen. Und in einem Riesenland wie Russland ist das halt nicht möglich.
Ja, wir sitzen hier in einer Situation, von der wir auf jeden Fall werden sagen können, das scheint mir wirklich unbestreitbar zu sein, dass sich gerade die Welt fundamental ändert. Absolut. Also egal, was morgen, übermorgen da an der Front in der Ukraine passiert, das ist ein Einschnitt, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und du gehst, wie wir Künstler, fast alle, glaube ich, mit deiner ersten Bemerkung von einem konkreten Bild aus. Das machen wir ja meistens so. Du hast dieses Bild im Kopf von dem Vater. Genau. Ich habe auch so eins gesehen von einer sehr attraktiven, mittelalten Frau, die fix und fertig war, weil ihr 19-jähriger Junge jetzt eben sich freiwillig gemeldet hat. Und das ist ja dann auch noch das andere Bild, was noch dazu kommt. Einerseits das Leiden der Väter, die müssen. Aber es gibt ja auch Bilder zum Beispiel von Leuten, von jungen Leuten, Ukrainern, die freiwillig da wieder hingehen, um ihr Land zu verteidigen. Ja. Wie gehst du mit dieser Einstellung um, mit diesem Patriotismus, der uns ja doch sehr fremd ist, oder?
Ja, also wenn wir Haus, Hof, Kinder, Familien, Land verteidigen müssten, wir sind und werden wahrscheinlich, also ich hoffe es, nicht mit sowas konfrontiert werden. Wir sind auch einfach, das ist nicht unsere Mentalität, das ist uns quasi aberzogen worden, eben, dass wir uns überhaupt quasi gewalttätig
wehren. Wir sind ja in keiner Weise wehrhaft.
Ja, ne? Das ist so. Also wir sind schon wehrhaft, wirtschaftlich, verbal und so weiter. Und das ist ja auch das Gute, dass das am Ende des Tages wahrscheinlich jetzt kommt, kriegsentscheidend wird, ist wahrscheinlich der wirtschaftliche Faktor, dass ein Land wie Russland, wo Statussymbole sehr wichtig sind, ne, da geht es am Ende des Tages auch, wenn da der Hahn zugedreht wird und der Rubel jetzt schon 30% weniger wert ist, dann das wird das, was am Ende des Tages auch, ich hoffe, dass ein Volk sich gegen seinen Präsidenten, nicht wirklich gewählten Präsidenten auflehnt und das wäre die einzige Möglichkeit. Und jetzt muss man gucken, dass die Auseinandersetzung so schnell wie möglich beendet wird und keine Menschen mehr leiden, Menschen getötet werden. Und natürlich passiert das auch, dass quasi Züge angehalten werden, die Männer aus den Zügen rausgeholt werden. Also das sind alles Sachen, wo wir in Deutschland überhaupt, wir können das nicht nachvollziehen.
Nein.
Weil das ist halt eben im Zweiten Weltkrieg passiert.
Aber es gibt jetzt ganz viele Stimmen in nicht nur den Medien, sondern ja auch bis hin ins Parlament. Es gibt ja eine unglaubliche Einigkeitskoalition von den Linken bis zur AfD, dass wir ganz schnell umdenken müssen und wieder mehr auch für die Wehrhaftigkeit in jeder Hinsicht tun müssen. Und ein Kommentar, ein sehr polemischer, beschäftigt mich schon sehr. Der geht nämlich so, die Amerikaner haben wieder alles erreicht, was sie wollen. Europa gibt wieder mehr Geld für Rüstung aus, Nord Stream wird gekappt. Die Amis können sich da drüben schön mit verschränkten Armen vor der Brust zurücklehnen und sagen, cool, wir sind auf jeden Fall wieder die Gewinner.
Ja, sie sind halt auch 6000 Kilometer entfernt. Ne? Das ist schon so. Ja, das weiß ich nicht, ob, da bin ich jetzt von Weltpolitik, also ich sage jetzt mal, ich bin eher so, dass ich das sehe, was halt jetzt einfach an Familien passiert, an Menschenleben, jeden Tag sterben Menschen und das muss einfach aufhören und dass man in der heutigen Zeit überhaupt noch um Gebiete kämpft, ist Wahnsinn.
Aber wie kriegen wir einen in die Enge getriebenen Diktator dazu aufzuhören? Es kann ja auch sein, dass er in die Enge getrieben, wie ein verwundeter Stier, erst richtig los anfängt zu schnauben. Jetzt droht er ja schon mit den Atomwaffen. Anders gesagt, wie können wir dem Mann einen Ausstieg anbieten, dass er mit nicht ganz verlorenem Gesicht aus dem Mist wieder rauskommt?
Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Also das will er gar nicht. Also jeder, der Putin kennt über viele Jahre, ich nicht, aber ich habe jetzt einiges darüber gelesen. Der Mann ist bei der KGB gewesen, der kann nicht verlieren.
Ja, aber wenn du das zu Ende denkst, dann heißt das Atomkrieg.
Naja, also wenn quasi sein eigenes Volk oder die Generäle eben nicht auf den Knopf drücken, die das eigentlich tun sollten.
Du hoffst auf Palastrevolution.
Ja, also eigentlich das, was mit Napoleon ja auch oft passiert ist, ne, dass seine eigenen Generäle gesagt, das macht keinen Sinn, weil wir verlieren alle Soldaten, die Menschen sterben, die schicken jetzt gerade die Särge nach Hause, 4.800 russische Soldaten, wenn die Berichterstattung aus Ukraine stimmt. Mhm. Und das, da passiert halt Folgendes, dass halt einfach das Volk, das halt komplett zu 90%, die lesen jetzt erstmal gerade erst die Nachrichten, die wissen jetzt erstmal, dass es gerade einen Krieg gibt. Und Russland ist so weit verstreut. Natürlich gibt es Moskau und die Intellektuellen, die haben natürlich einen Plan und gucken auch im Internet, aber frag mal eine Bauernfrau irgendwo in Novosibirsk oder wie das heißt und die sagte, ja, ich habe keine Ahnung, also der Putin macht das doch schon alles hier.
Haben wir es uns zu leicht gemacht? Waren wir ein bisschen doch zu sehr Bullabü Deutschland?
Ja, also ich glaube, die gute Angela hat halt da kam der Rottweiler ums Eck und dann hat sie sich da hingesetzt. Aber wir sind halt eben auch so erzogen worden, dass wir jetzt nicht auf den Tisch schauen und sagen, mit irgendwelchen Drohgebärden, das können wir auch gar nicht. Und militärisch gibt es halt drei Nummern auf der Welt und es ist halt China, Russland und Amerika. Und da sind wir halt einfach, wir sind halt Deutschland, wir sind ganz oft diejenigen, die irgendwelche Sachen bezahlen müssen und wirtschaftlich irgendwie am Start sind. Wir haben zum Glück noch ein paar gute Ideen und es ist erstaunlich, dass wir immer noch so gut dastehen nach all den Verlusten und wirtschaftlichen Sachen, die wir jetzt auch die letzten paar Jahre allein die Pandemie jetzt und aber ich glaube, dass rein geschichtlich ist es so, dass so jemand nur abgesetzt werden kann durch den Schachzug, dass das eigene Volk sich gegen ihn auflehnt und eben halt die Befehle beweigert. Das was
hat bei Hitler nicht geklappt?
Bei Stalin auch nicht? Es hätte mal ein paar Mal klappen können, wenn die Aktentasche doch mit im Bunker geblieben wäre und so weiter. Aber es ist, man hat es oft probiert und ich komme ja aus dem Dorf, wo das Geschwisterpaar Scholl quasi herkommt mit der Weißen Rose und
dem. Und das ist was für ein Dorf, wenn ich
fragen darf? Forchtenberg, das ist ein kleines, mini kleines Dörfchen oder Städtchen aus dem Kochertal. Und da kommt Geschwister Scholl her und.
Und jetzt hilf mir noch weiter, wo ist das Kochertal bitte?
Also, das ist, wenn ich ehrlich bin, der Arsch der Welt, aber ein sehr schöner Arsch und zwar im Süden Deutschlands zwischen Heilbronn und Würzburg. Und es gibt das Kochertal und das Jagsttal. Wenn du mal mit dem Fahrrad...
Also im Nordosten von Baden-Württemberg.
Genau, wenn man mal so quasi so die Toskana Deutschland heißt, also wirklich so Täler, Flüsse...
Tauberbischofsheim, die Ecke.
Genau, das nächste Tal.
Künzelsau.
Genau, das ist das Kochertal.
Du kennst ach nee, doch ja, auch. Mein Freund wohnt da, mein bester Schulfreund wohnt im Künzelsau. Siehste?
Und wenn man Künzelsau das Tal runterfährt, am Kocher kommt irgendwann mal Forchtenberg, wunderschönes kleines Dörfchen, ja. Und da kommen Geschwister Scholl, ja.
Aber würdest du das, was du sprichst, als Schwäbisch bezeichnen? Für mich hörst du dich nicht wie ein Schwabe an.
Also ich kann schon Schwäbisch schwätzen, wenn es sein muss. Mhm. Meine Eltern sind waschechte Schwaben gewesen.
Ich hätte dich eher in Südhessen verortet.
Also ich habe über die Jahre so eine Promenadenmischung, was mein Slang angeht. Ich habe lange in Franken gearbeitet, oft dort gearbeitet. Und ich wohne seit 25 Jahren in NRW, aber ich werde immer so ein Slang haben. Ich bin wie so ein Beckenbauer, wenn der keinen Dialekt gehabt hätte, wäre er auch schon frühzeitig arbeitslos gewesen. Und bei mir ist so halt, ich willkommen, als wenn man jetzt den Beckenbauer nimmt zum Beispiel und sagt irgendwas. Das ist bei mir, wird immer so ein Dialekt da sein. Also ich habe eine krasse Mischung an Dialekten in mir drin, aber das Schwäbisch hört man eigentlich sofort raus. Also ich höre sofort, ob jemand Schwabe ist sowieso. Und diese Region, wo ich herkomme, nennt sich Hohenlohe-Kreis. Und das ist Hohenlohe-Franken, kurz vor Tauberbischofsheim. Also 40 Kilometer ist man in Bayern quasi. In Franken, muss man sagen, so kriegt man Ärger da. Und das ist aber noch die schwäbische Seite. Also sehr, Götz von Berlich hin, Jagsthausen, das ist das Dorf, wo wir gelebt haben, oder die Städtchen.
Schöne Gegend, kann ich mich
sehr schön
gut daran erinnern.
Passiert nicht viel, aber es ist alles sehr intensiv.
Ich bin ja auch recht schwäbisch verortet in den letzten Jahren. Der Co-Autor meiner Biografie ist ein Stuttgarter Journalist. Mhm. Mein Keyboarder ist seit 1 Million Jahren Matthias Ulmer aus Stuttgart. Mhm. Und Udo Rinklin, von dem ich dich sehr grüßen soll, ist ja mein Produzent.
Ja, ja.
Freue mich. Der dich kennt und dich grüßen lässt, hat er gesagt.
Auch Urschwabe.
Ja. Und jetzt aber zurück zum Thema, zu dem Hauptthema bisher. Mhm. War jetzt ein kleiner Schwenk ins Persönliche. Was fängst du an mit dem Begriff Pazifismus? Würdest du dich als einer bezeichnen und auch bis zum Ende gedacht?
Bis zum Ende gedacht, ja. Also es gibt diese.
Weil zum Ende gedacht heißt ja dann, ich lasse eher auf mich schießen, als dass ich mich wehre.
Ja, also es
ganz ist, bis zum Ende gedacht.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist diese klassische Zivildienstfrage. Würdest du deine Familien verteidigen oder nicht? Und ich würde natürlich meine Familie verteidigen. Deswegen kann ich es nicht bis zu Ende. Ne, das ist völlig klar. Und ich bin auch schon Kämpfer. Also Leute, die mich kennen, das ist. Also wir waren vor kurzem auf einer Wanderung, 1700 Höhenmeter auf dem Berg hoch, und das ist eigentlich so rein körperlich, hätte ich das eigentlich gar nicht machen sollen. Und dann so ab der Hälfte habe ich in allen Teilen irgendwie Krämpfe gekriegt, ne, im Fuß und so. Und wirklich so ganz klassisch wie auf dem Fußballplatz früher in der Kreisklasse, standen meine Kumpels rum, haben die sportlicher sind und haben dann mich durchgeklebt und gesagt, Gregor, wir gehen jetzt wieder zurück. Und ich sage, nee, und wir haben die Hälfte erst geschafft. Ich sage, wir gehen jetzt da hoch, ich gehe jetzt nicht wieder runter. Und dann sind wir wirklich so wie so eine Rentnertruppe, alle wegen mir Pause machen und dann wegen den Krämpfen, weil dann läufst du nicht mehr so viel. Und dann zwischendurch gab es so eine Pflanze, die wohl sehr viel Magnesium hat, die habe ich dann immer gekaut und so zwischendurch. Und ich kam aber da auf dem Berg oben an. Irgendwann mal kam ich da an. Das ist, wenn mein Kopf irgendwas will, dann ziehe ich es eigentlich schon durch. Und jemanden zu verteidigen, also Dinge für Sachen einzustehen, Rückgrat zu beweisen. Und das ist deswegen, also ich weiß, ich interessiere mich sehr für Geschichte, ich weiß, wie Kriege entstehen, ich weiß, wie Auseinandersetzungen entstehen. Auseinandersetzungen sind ja auch erstmal gut. Und es gibt halt auch unterschiedliche Meinungen, und es ist auch gut, wenn man darüber diskutiert und auch mit Freunden diskutiert und danach auch noch Freunde sein kann. Das ist ja dann dieses wertvolle Element daran. Und dass aber irgendwann mal der Punkt kommt, dass eben aufeinander geschossen wird und Menschen, die sich gar nicht kennen, die eben, wenn die nicht in unterschiedlichen Parteien sein würden, die zusammen grillen oder ein Bierchen trinken, und da schießen die aufeinander. Und das ist das Erschreckende, wenn es anonym wird. Und also wenn sich Menschen, die sie nicht kennen, einfach wegen was verteidigen, Länder verteidigen. Und das Wahnsinnige ist, ich glaube nicht, dass ein Russe, der jetzt da am Panzer drin sitzt, also wenn man jetzt von der russischen Soldatenseite das aussieht.
Das auch will.
Genau, natürlich nicht.
Nein.
Drauf hat, ne?
Und was viel zu kurz kommt, ist natürlich, das hat ja alles Gründe, dass es so weit gekommen ist. Die Russen wurden ja auch mehrfach belogen und betrogen und behumst. Und es wurde ihnen versprochen, die Ukraine hatte übrigens schon mal eine Verfassung, wo Neutralität drin stand, die wurde wieder kassiert und so weiter und so fort. Das entschuldigt nichts. Ne? Nicht, dass ich hier, liebe Hörerinnen und Hörer, falsch verstanden werden möchte, aber es erklärt immerhin einiges, wenn man weiß, Dinge kommen nicht ohne Grund so weit. Mhm. Und das mit dem Pazifismus finde ich gut, dass das doch auch human zurückscheust vor der letzten Konsequenz. Immanuel Kant hat mal gesagt, man darf niemals lügen, selbst wenn man einen gesuchten Unschuldigen verbirgt und die Mörder klingeln. Man darf nicht lügen und sagen, er ist nicht da. Mhm. Das geht mir zu weit.
Ja, ja.
Das ist inhuman.
Absolut.
Und das ist Theorie und das ist Papier. Da frisst man Papier. Aber jetzt zurück mal zu uns, zu dem, was wir tun. Wir sind schließlich Musikanten, wir beiden. Wir schreiben unsere eigenen Lieder und nehmen sie auf und singen sie.
Aber du viel mehr, habe ich gehört. 42 Alben hast du rausgebracht.
Naja, Alter, ich bin ja auch länger dabei als du.
Wann
hast du
angefangen? Ich habe riesen Respekt vor Elvis Costello, und da habe ich mal gelesen, dass der 33 oder 34 Platten gemacht hat, Studioplatten und Songs geschrieben. Oder jemand wie Bob Dylan, der 570 Songs veröffentlicht hat, und Beatles brauchen wir gar nicht, ne, über 1000. Und deswegen heilen Respekt erstmal vor deiner Leistung, ne, an der Stelle. Ne.
Wie lange bist du, wann war dein erstes Album nochmal?
2008, ich bin Spätzünder, ich habe quasi 12 Jahre lang ein komplett anderes Leben gehabt, ich war Veranstaltungstechniker, ich habe quasi für Musiker eine Dienstleistung gemacht, habe Sound gemacht, das mache ich immer noch, ich habe immer noch eine Anlage in der Scheune und teilweise mischen wir dann uns selber und so. Also ich bin auch gerne autark und fand es toll und sage, ich mache eigentlich eher, ich werde eher selber Mucke machen, wenn ich auch mit meiner eigenen Musik oder mit meinen eigenen Songs auftreten kann, weil ich keinen Bock hatte, eine Dienstleistung zu machen. Deswegen
und so. In welchem Alter warst du da mit deiner ersten Platte? Wie alt warst du da?
30, 29 ungefähr, genau.
Naja gut, ich habe mit 24 angefangen, das war allerdings schon 1981.
Ja.
Und da kommen halt mehr Platten zusammen, das relativiert sich alles. Das ist einfach eine Frage der Strecke.
Ja, aber du bist schon ganz schön fleißig, da sehe ich absolut meinen Hut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin...
Wie mein Gitarrist Jörg Sander immer sagte, vielleicht ist ja auch ein Guter dabei.
Ja. Naja, ich bin wirklich so, ich bin dann schnell raus. Ne? Ich bin, wenn ich eine Idee habe und dann, du weißt ja selber, man nimmt was auf da mit dem Handy und Mucke und so. Aber die Idee kommt eigentlich sowieso immer wieder zurück. Die brauchst du gar nicht aufnehmen. Wenn es eine wirklich gute Idee ist, kommt sie von alleine wieder. Und ich, das klingt jetzt total bescheuert, aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich bin, mir ist der Text schon wichtig, aber ich bin Musiker und halt nicht nur Texter oder ich bin kein Autor in dem Sinn, ich mache keine Poesie in dem Sinn, ich schreibe halt einen Song und ich muss eine Geschichte erzählen in einem Song. Und
fängst du mit der Musik an?
Ich habe meistens eine Melodie oder ich sitze am Klavier oder Gitarre und dattel so rum und versuch dann, eigentlich der klassische.
Schreibst du tatsächlich Noten? Also ich schreibe immer nur so Akkordsymbole.
Nee, ich kann keine einzige Noten lesen. Ich könnte jetzt ein C-Dur spielen, aber ich kann keine Noten, hat mich auch nie interessiert.
Ja, also ich kann es, ich habe es gelernt durch Klavierunterricht, aber es war mir immer eine große Mühe. Und diese Flüssigkeit, wie andere Leute so eine Partitur nehmen und so sagen, ach, ist das aber eine schöne Stelle, könnte ich nie,
was niemals. Was ich total krass finde, ist, wenn du mit einem Big Band oder mit einem Orchester spielst, sie haben das Lied noch nie vorgehört,
keinen
einzigen Ton.
Ich weiß, die können
und
das.
Dann legst du es hin und dann macht er klack, 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 dann geht's los und dann spielen die
den komplett Song. Irre, ja.
Das finde ich Wahnsinn, dass das so umgerechnet werden kann.
Da, aber hast du gar keine schriftlichen Aufzeichnungen über deine Töne und Akkorde?
Nee, also doch, es gibt quasi Song.
Irgendwann musst du damit anfangen, so beim 30. Album, rate ich dir. Jetzt kommst du durcheinander.
Es gibt so Songbücher, die quasi, unser Pianist hat die ganzen Noten da geschrieben, wo die Leute quasi die Songs nachspielen können. Das sind so Song-Kochbücher, ich koche sehr gerne, wo man quasi Songs und Rezepte dabei hat, weil es mir einfach zu langweilig war, nur auf Noten zu gucken. Und dann haben wir da Rezepte, ich kriegst du nachher ein, zwei mit. Und da sind schöne Rezepte drin und ich habe viele Freunde, die Köche sind. Und wir haben das letzte Kochbuch haben wir mit der ganzen Band zusammen gemacht, als Betriebsausflug, wo jeder... Unfassbar, was wir...
Und da sind dann Akkordsymbole, nämlich.
Und das sind dann Akkordsymbole und das ganze Programm. Aber ich krieg das nicht rein. Also ich muss alles hören. Ich muss auch jeden Song, den ich lerne, muss ich halt hören und dann spielen. Ich kann aber, was ich sehr schlecht kann, ist einen Song 1:1 nachzuspielen.
Ja.
Ich mache eigentlich immer so mein Ding draus.
Naja, klar, das kenne ich auch. Udo Rinklin lacht sich immer tot, wenn ich ihm meine Aufzeichnungen gebe, vor allen Dingen über die Klavierlieder. Weil da schreibe ich dann wirklich jeden gegriffenen Ton einzeln als Buchstabe.
Ja, okay.
Und er sagt, nein, nicht schon wieder.
Ja,
Wahnsinn. Aber ich kann es halt nur so.
Ja.
Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, mit den Mitteln, die wir haben.
Ja.
Wir machen Töne, wir machen Worte, wir fügen das zusammen und wir spielen das dankenswerter, glücklicherweise Leuten vor. Was tut dann so eine Weltkrise mit uns beruflich? Können wir das irgendwie verarbeiten?
Na, wir haben ja jetzt, also als Musiker, also ich komme ja, das ist noch gar nicht so lange her, aus den Zeiten, wo ich mehrfach neben dran stand, wie meine EC-Karte in der Mitte auseinandergeschnitten wurde, weil leider es nicht für die Tankfüllung gereicht hat, wenn man unterwegs war oder die Kreditkarte. Und unser Pianist hat mir irgendwann mal so einen 50-Euro-Gutschein-Tankkarte geschenkt, was ich dann immer in meinem Geldbeutel hatte. Und die habe ich noch irgendwo. Dass ich irgendwie noch nach Hause komme. Also diese Entbehrung, dass man... Also für mich ist jeder Tag, wo ich Musik machen kann und mittlerweile auch eine Familie von ernähren kann. Und das, wie gesagt, noch gar nicht, sondern so seit 2014 eigentlich erst. Durch eine Fernsehsendung Sing mein Song ist einfach sehr viel passiert. Und ich habe aber, dass man bis zu seinem Lebensende Musik machen kann, weil es ja immer so, geh mal ins Ländle und versuch einen Kredit zu bekommen und dann, wenn die Frage kommt, was machen Sie beruflich, Musiker, und sie wollen einen Kredit und dann wird es immer so ein bisschen schwierig. Und
oder die andere berühmte Frage, und was machen sie tagsüber, ist klar.
Ja, ja. Und deswegen, also man weiß eh nie, also wenn du als Musiker einen Job im Januar hast, weißt du nicht, was du im Mai machst.
Ja.
Und es ist halt einfach, wir sind immer so und wir sie können auch sehr, also überhaupt Menschen aus der Veranstaltungsbranche müssen eh immer improvisieren. Und wir haben jetzt eine quasi eigentlich auferlegtes Auftrittsverbot, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Aber es war schon alles gerechtfertigt, bis auf das, dass man teilweise mit zweierlei Maß gemessen hat, was Großveranstaltungen angeht. Aber das ist ein anderes Thema.
Und du hast ja auch eine große Band, wie ich in einem deiner Cover gesehen habe. Das sind ja 8, 9 Leute, ne?
Genau, das sind alles ganz liebe, mit die besten Freunde auf der Welt für mich. Und wir sind seit 7 Jahren in der Formation unterwegs. Genau, seit ich es mir quasi leisten kann. Es sind 10 Leute auf der Bühne, weil wir musikalisch halt quer durch den Gemüsegarten jagen und von Orchester-Arrangements bis Big-Band-Arrangements, also Jazz, Folk, Country, alles so durchballern.
Aber 10 Leute, da müsst ihr doch eben auch schon stattliche Hallen spielen. In einem kleinen Club mit 10 Leuten, kann da kriegt ja jeder sagen, nicht mal ein Pausenbrot.
Ja, wir haben seit 2014 über 1 Million Tickets verkauft gehabt, weil wir da viel unterwegs waren. Wir haben aber tatsächlich auch 2015 haben wir 150 Konzerte gespielt. Das kennst du auch noch aus deinen wilden Zeiten. Das ist halt einfach wahnsinnig viel.
Ja, nee, mein längstes waren am Stück jemals waren 87.
Mhm.
Das war 1987.
Ja, und das ist also wir lieben es, Musik zu machen. Wir lieben es, Menschen beseelt nach Hause zu schicken. Das, du kennst das ja. Du sitzt da und du denkst, weil quasi in der eigenen Soße kochen, wenn man sein Liedchen schreibt und so. Der schönste Moment ist immer, wenn man, und das Coole ist, man kann es gar nicht voraussehen, was mit den Menschen passiert, wenn man den Song dann spielt, weil der Song dann halt auf die Reise geht und dann sind 2000 Leute da und jeder von denen versteht was komplett anderes, wie du damals dachtest, als du das Lied geschrieben hast.
Ja, da gebe ich dir recht, aber in der Summe, wenn es viele Leute sind, gleicht sich das schon ein bisschen aus, finde ich. Also in der Summe finde ich Publikummer schon beschreibbar und in gewisser Weise auch erwartbar.
Mhm.
Vor allen Dingen, je länger du dabei bist, desto mehr hast du ja so eine Art Gemeinde, die mit einer ganz bestimmten Vorerwartung zu dir kommt. Die kommen ja mit Grund zu Gregor, zu Heinz, zu Herbert und so. Und da ist dann schon doch so eine Art, spüre ich so eine Art Grundvertrauen im Saal. Also erstmal die Grundbereitschaft, ich will das jetzt toll finden.
Ja, aber es ist doch
und Wahnsinn, dass Leute. Und da musst du dich eigentlich schon ganz schön blöde anstellen, um das zu zerstören.
Ja. Aber es ist auch Wahnsinn, wenn du überlegst, dass, also für mich ist es immer noch Wahnsinn, weil ich eben aus der Dienstleistung komme, dass Menschen halt wegen dem, was du machst und dir dir mal Gedanken gemacht hast, 400 Kilometer fahren, Eintritt bezahlen, monatelang das Ticket am Kühlschrank hängen
haben. Ja, das stimmt.
Und alles, also es ist einfach Wahnsinn, dass die da freiwillig kommen und dir zuhören. Und ich habe haben ja meistens mehr Mädels bei den Konzerten, also so. Wobei ich mich immer über jeden einzelnen Mann, der kommt, freue.
Ist das nicht außer bei Heavy Metal überall so?
Komm rein, das ist der Charlie, der Hund.
Ja, liebe Freunde, der Hund kommt uns jetzt besuchen, hat eben an der Tür geknuspert.
Das ist der Studio.
Er möchte jetzt Charlie. Hier dabei sein. Hallo, Charlie.
Nee, Charlie, mach mal Platz. Setz dich mal hin.
Stichwort Entbehrung, Anfang, Schwierigkeiten und so. Ich wollte aber noch auf was anderes hinaus, nämlich inwieweit, der Hund schüttelt sich gerade, ihr habt es alle gehört, inwieweit das Politische, die Sorgen der Welt, Eingang finden können, sinnvoll in das, was wir tun. Ja, du hast ja in deiner Arbeit, ich habe jetzt längst nicht alles gehört, aber so quer gehört, einiges, dein Hauptanliegen, wenn ich das so sagen darf, scheint mir zu sein, du willst trösten, du willst irgendwie Zuversicht und Nähe verkörpern und aussenden. Das ist ja auch aller Ehren wert. Die Leute sollen sich gut fühlen, intim, persönlich angesprochen fühlen. Das heißt, du bist nicht besonders zornig oder schneidend oder sarkastisch, nee, gar nicht eigentlich, sondern sehr freundlich. Immer ist so die Grundhaltung der Texte.
Ja,
freundlich, also traurig, aber nie scharfzüngig.
Nee, also ich habe...
Wie kommt das? Ich meine sogar zu finden, das ist eine gesamt-süddeutsche Mentalitätssache. Weil die Kodderschnauzen, so wie ich oder so, die kommen alle aus dem Norden, Westen oder Osten. Im Süden sind die Texten die Leute lieblicher.
Mag sein, dass sie dann im richtigen Leben anders sind, zum Beispiel. Also bei mir ist es so, ich finde, das hat sich so ergeben. Ich war nie so der Typ, der dann mit dem Zeigefinger auf andere Leute oder mein Point of View oder.
Nein, um Gottes Willen, Zeigefinger meine ich nicht.
Nee, also nur vom.
Sarkastisch, scharf,
also
böse, so, zynisch.
Also ich glaube, das war nie so und ich glaube auch nie, dass ich das, was ich schreibe an Text, habe ich jetzt nie immer so in Vordergrund gestellt oder wollte auch nie so das im Vordergrund stellen, hey, das ist jetzt mal was Tolles oder Besonderes. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, was ich jetzt an Sätzen über die vielen Jahre geschrieben habe, wo ich sage, das ist jetzt was Eigenständiges oder das ist jetzt was, wo ich da stolz drauf
bin. Naja, komm, aber die Leute nehmen das ja schon wichtig. Also ich kenne auch Fans von dir, zum Beispiel im Umfeld meiner 33-jährigen Tochter hast du viele weibliche Fans. Mhm. Und die nehmen das, die legen die Worte schon auf die Goldwaage, so ist es nicht.
Ja, also das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wir gehen jetzt quasi ins Eingemachte und für mich muss ein Song, um es jetzt rational auszudrücken und sehr, sehr unromantisch, der Text darf von der Musik nicht ablenken. Ja? Das heißt, ich nehme den Text nicht so wichtig und ich möchte auch nicht, dass ich jetzt, weil ich jetzt was ganz Sinnvolles gesagt habe, ich muss das nicht so wichtig haben. Für mich ist die Musik, wenn ich das schaffe, oder die Musik muss umarmend sein. Das ist so, wie du es auch schon gesagt hast. Und so schreibe ich eigentlich auch Songs, dass ich sage, hey, in den meisten Situationen sage, wie geht es mir gerade, was mache ich gerade, ich schreibe mir was von der Seele. Es gibt auch Songs, wo ich mich in andere Situationen reinversetze, um das zu schreiben. Und das ist auch total schön. Es gibt ganz viele banale Songs, die ich geschrieben habe, wo ich sage, wenn du die so liest, denkst du, was ist das für ein Quatsch und so. Aber ich mag es einfach. Wir sind in Deutschland, Humor ist jetzt nicht unsere größte Charakterstärke, um es mal so auszudrücken. Und ich mag es einfach, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt. Und das wirklich, was ich wirklich toll finde, ist, das ist das Schönste an unserem Beruf und ich darf wirklich für mich den schönsten Job machen der Welt, dass man wirklich Menschen beseelt, egal was gerade drumherum passiert. Du hast dann diesen Ort, du spielst Musik, machst Songs und du zauberst Menschen in einen Ort oder an eine Erinnerung oder selbst Leute, die ganz neu da sind, die noch nie vorgehört haben, da passiert was mit denen und es gibt eine Energie, es gibt einen Austausch. Und das ist was ganz, ganz Kostbares. Passiert ganz, ganz selten, weil alle mittlerweile, selbst die Kittys halten, gerade die Kittys, wird alles, dem musst du schon dreimal sagen, hey, guck mal, da ist eine tolle Blume am Straßenrand. Die gucken halt im Handy und sagen, hey, Blume, wie heißt die Blume? Und so. Das ist einfach viel schöner, wenn sich Menschen zu einem anderen Menschen gegenüber was erzählt.
Dein Ansatz beim Schreiben ist doch immer ein ziemlich privater, ne? Das hat doch alles
sehr, sehr privat.
Wurzeln im echten Erleben.
Ja, klar, also das ist immer so, ich muss selber.
Das wirkt manchmal wirklich wie eine Art Tagebuch, also in Reimform. Das bringt mich zu der Frage, hattest du je Probleme mit dem Erfinden von Liedern oder flutscht das so bei dir? Kommt das intuitiv immer
das
raus?
Das ist eine sehr gute Frage und ist eine. Also es ist immer so, dass diese Tür nie auf ist, was kommt als Neues. Also ich glaube, dass ich nicht so, also wenn man jetzt zum Beispiel Sting anguckt, der ja immer auf der Suche nach was ganz Neuem ist oder nochmal ein mittelalterliches Instrument lernt und so. Also der ist immer auf der ganz Suche, der ist ein Getriebener. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne in allen Musikrichtungen hin und her eiert, natürlich so meinen Akustikgitarren-Style halt so habe. Aber ich liebe Musik aus aller Welt und habe da ganz viel, durfte schon sehr viel ausprobieren und genieße die Freiheit, dass ich wirklich auch alles machen kann. Es gibt ja viele, viele junge Künstler, wo quasi ein Hit den nächsten, wenn du mal einen Hit hattest, man muss der nächste dann genauso klingen und so weiter. Und dann wird 8 Wochen an einem Song rumgeballert und zum Schluss kommt wieder dasselbe raus, nur mit weniger Klavier. Ne? Und dann denkst du halt, okay, Leute, also diese Freiheit ist toll und ich liebe es einfach, wenn Songs einfach so entstehen und musikalisch einfach auf einem Instrument auch gespielt werden kann. Ich fange tatsächlich auch einfach ganz oft von vorne an. Und wenn ich gehe dann in so ein Bootcamp jetzt für unser neues Album, was im Herbst kommt, darf ich gar nicht sagen, wie wenig ich da schon fertig habe. Das ist beängstigend und habe ich selber sehr viel Ehrfurcht davor, aber es geht mir tatsächlich immer so, dass das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass wir es schon ein paar Mal geschafft haben, dass es geklappt hat. Und es gibt quasi ein veröffentlichtes Datum, jetzt sage ich jetzt nicht, aber es gibt es schon, es gibt eine Fernsehshow dazu und so weiter, aber fehlt eigentlich
den entsprechenden Druck. Aber kennst du dieses Gefühl? Ich kenne das nämlich sehr gut. Wenn du falsch aufgestanden bist, dass du dich ans Klavier setzt und du spielst C-Dur und denkst auch nicht schon wieder.
Um ja, ich spiele eigentlich nicht C-Dur. Genau aus dem Grund spiele ich eigentlich. Ich bin eher
was,
so auf dem.
Was tust du stattdessen?
Ich bin eher so auf dem schwarzen Tasten. Also ich liebe es, ich kann auch nur fast eine Tonart. Ein bisschen verstimmt, aber. Aber es ist eigentlich immer so, dass ich quasi. Ich habe immer irgendwie, ich finde es gerade beim Klavier und deswegen liebe ich Klavier, ich kann kein Meter, es reicht so zum Liedchen schreiben. Und ich habe jetzt aber seit kurzem spiele ich ein Lied live, so wo ich so ein bisschen, weil ich da keine, weiß nicht, was ich mit der Gitarre
spiele. Das heißt, du schreibst Lieder auf dem Klavier und übersetzt es dann auf Gitarre?
Ja, ganz oft.
Ach,
ganz
guck
oft,
an.
Weil ich mit der Gitarre, also die kannst du umstimmen, 1000 verschiedene, weil ich habe ganz viele unterschiedliche Tunings und so. Und irgendwann mal, ich glaube, das ist so, also jetzt in aller Bescheidenheit, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin ja natürlich ein riesen Paul McCartney-Fan und so ein Klavier, wenn du hast ja mit Sicherheit die Dokumentation gesehen, jetzt auch von Beatles, wie der im Hintergrund hier
ja.
Something passiert und Long and Winding Road, während irgendein Reporter labert, schreibt er hinten dran den Song und so. Wie das halt, die machen es ganz genau, sie jetzt nehmen die Datteln ein bisschen rum, dann haben sie einen tollen, hey, das ist ein cooler Akkord, und dann sagt der Tontechniker nebenan, hey, lass den Akkord doch, lass ihn noch stehen. Und dann sagt der George 5 Jahre lang, something in the way she moves. Und dann so, attracts me like a cauliflower.
Was ja geklaut ist von James Taylor, ne?
Ja, aber von James, war das so damals?
Ja.
Okay. Ich bin auch ein riesen James Taylor.
Ich weiß, James war etwas eher mit seinem. Aber findest du nicht, das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich mache ja Songs entweder auf dem Klavier oder auf der Gitarre.
Ja.
Und ich finde, man denkt akkordisch völlig anders.
Absolut. Ne? Und deshalb ist es schön, das ist genau das, also, was du sagst.
Beim Klavier fällt dir doch was ganz anderes ein, als wenn du zupfst oder...
Ich habe keine Ahnung vom Klavier und ich weiß auch nicht, wie die manche, das wäre auch, wenn ich es auf der Gitarre spielen würde.
Ist das denn manchmal dann überhaupt übersetzbar? Manches geht doch gar nicht.
Nee, manchmal geht auch gar nicht. Aber dann ich freue mich mittlerweile, wenn ich auch Songs spiele, wo ich eigentlich nur singe.
Ja.
Was ich früher gar nicht ging, weil ich musste immer, ich vergesse dann immer einen Text und so, ja. Ich musste immer ein Instrument spielen, um so eine Abfolge in meinem Kopf zu haben. Aber es gibt Songs, deswegen habe ich extra so ein Keyboard jetzt, wo ich halt dann bei einem Song spiele ich dann Keyboard, weil ich sage, da passt auch keine Gitarre dazu oder so.
Ich habe immer
gibt
die
halt Songs wie jetzt zum Beispiel, Imagine oder so,
ja.
Wenn da ein Klavier spielt und dann muss der, wenn du halt John Lennon bist, dann wäre es halt cool, wenn da auch ein Klavier drin vorkommt in dem Song.
Ja, und auch dieses extrem Simple ist dann genau. Schon das Richtige. Mir haben immer die Gitarristen so unglaublich imponiert von Elton John und von Procol Harum, weil beides sind ja nun Bands oder Künstler, die nur pianistisch denken. Gary Brooker gerade gestorben, der Große von Procol Harum und Elton natürlich sowieso. Und ich habe da oft gedacht, was machst du da bloß als Leadgitarrist? Weil das doch so andersrum gedacht ist. Ne?
Ja, also
und dass die dann doch ihren Ort so gut gefunden haben in diesen Songs,
aber
fand ich immer aller Ehren wert.
Gerade weil du es erwähnt hast, Elton John, dass du einen Text von jemand anders vorgelegt und dann machst du, und das habe ich auch schon ein, zweimal gemacht, und das ist was ganz Tolles.
Und das Witzige ist, er wartet immer auf den Text. Der Text ist zuerst da.
Ja, ja.
Bei Gary Brooker übrigens auch, bei Procol Harum war das auch so.
Aber das ist doch cool, wenn du sagst, du liest so einen Text, it's a little bit funny,
this
feeling is like, und dann kommt dir so eine Wahnsinnsmelodie dazu rein. Ne? Das ist ja das Tolle. Aber es gibt ganz unterschiedliche. Einmal hatte ich ersten Text und dann habe ich da Mucke dazu gemacht. Und es ist immer so schön, wenn man sich selber so ein bisschen forciert, dass man unterschiedliche. Ich habe einen Arsch voll ganz viele unterschiedliche Instrumente. Du musst eigentlich so einen Flow haben und so eine Stimmung. Und dann geht's los mit der Kreativität und dieses quasi wie so ein Spielzimmer, wo man irgendwas in die Hand nimmt und da muss ein Song rauskommen. Und das ist wahnsinnig wichtig und das ist das, wo ich mich total glücklich schätzen darf, dass das hier so ist. Und ich das ist halt aber am Ende des Tages halt das größte Hobby, die größte Leidenschaft und zum Glück auch mein Beruf, dass man halt einfach sagt, hey, ich, wenn ich mal 2 Wochen oder 3 Wochen keine Gitarre gespielt habe, was schon ab und zu mal vorkommt, naja, also vielleicht eine Woche. Und dann ist es so, dass man, ich, Klavier habe ich so viel Respekt davor, weil man da so viele falsche Töne auch drücken kann.
Ja.
Und gerade, und das dann, ich, wenn man es nicht gelernt hat und so. Aber beim Songwriting ist es halt cool, wenn man so, dass du deine Melodie nicht eingrenzt. Das heißt, ich spiele immer irgendwie ein paar Akkorde und dann kommt eine Melodie gesanglich irgendwie daher. Und die hat meistens nichts mit den Akkorden so wirklich zu tun. Und weil ich dann keine Melodieführung mit der rechten Hand spiele. Und bei der Gitarre muss die Gesangsmelodie schon wahnsinnig gut sein, dass sich das mit einer Schrappelgitarre irgendwie gut anhört.
Mhm.
Und beim Klavier, wenn du, kannst du eigentlich jede Melodie mit der rechten Hand spielen, die hört sich irgendwie gut an. Deswegen spiele ich die nicht. Ich sage, das würde mich auch zu sehr ablenken. Sonst
ja.
Ich spiele Akkorde und dann mache ich eine Färbung mit der Gesangsmelodie und ich bin total automatisch seit 30 Jahren so aufgebaut. So entstehen meine Songs. Peng. Also es gibt meistens immer ein Mittel, ey, ich liebe woanders hinzugehen. Es wird ja kaum noch gemacht heute.
Ja, ja, ja.
Und ich mag auch Solis, wenn es schön ist.
Ich bekenne mich schuldig, ja.
Und ich bin einfach ein Live-Mucker auch, weißt du, ich liebe das auch, wenn man, das ist ja das Schöne, wir haben 10 Weltmeister auf der Bühne stehen, die alles Freunde und jeder hat so sein Instrument, ist einer der Superlativen an ihrem Instrument und wir haben auch ganz viele Musiker im Publikum, das liebe ich ohne Ende und wir nehmen es aber selber nicht so ernst und jeder könnte viel, viel mehr zeigen, machen, tun, aber alle nehmen sich zurück, um den großen Ganzen irgendwie als Klangkörper, als Funktion, als Klangkörper mit unfassbarer Leidenschaft, das ist so wie James Taylor und dann steht halt, die, so habe ich immer von geträumt, wenn quasi die Bandnamen noch auf dem Plakat Steve Gadd und so weiter, Mark Landau.
Ja.
Und das sind einfach auch Weltmusiker, die da auf Tour sind. Ich meine, bei James Taylor hat in der Philharmonie mal in den 80er Jahren, glaube ich, gespielt und da war zufälligerweise George Michael und Chaka Khan auch in der Stadt, weil die den Tag vorher gespielt haben. Und dann haben die einfach so, hey, wir kommen vorbei, haben die Background gemacht bei James Taylor. Und das ist einfach Wahnsinn. Ne? Und das liebe ich an diese Ehrfurcht vor Musik, diese, aber auch diese Kommunikation, die da passiert und diesen Moment zu genießen. Und ich bin, ich sagte zwar immer und so ein bisschen, aber es ist wirklich so, ich bin mit Abstand der schlechteste Musiker bei uns auf der Bühne, was so dieses
das gelernte, Gefühl habe ich auch immer.
Ja, dieses gelernte Musiker, weißt du, und das sind einfach riesen, die können nur lesen, können abballern, die können, es ist wirklich so, dass ich sage, sag mal, wenn ich jetzt den greife, kann ich den auch noch greifen? Und dann ist ja, den kannst du, aber lass den mal lieber weg, Gregor, lass ihn einfach weg. Und, so, und das ist so schön und ich bin dann immer wahnsinnig erstaunt, dass, also für mich das Schönste ist, die anderen zu sehen, wie die ein Grinsen im Gesicht haben und sich freuen, jetzt gerade meinen Song zu spielen, der irgendwann mal aus dem Nichts entstanden ist und das Publikum und so. Und deswegen ist das Tolle, aus dem Nichts was zu, lass es nicht erschaffen, aber was zu machen, das dann andere Menschen irgendwie auf ihrer Reise begleitet.
Erfindest du schnell oder bist du langsamer Komponist?
Ich bin, werde natürlich, leider nicht weniger anspruchsvoll. Und das macht mich total kirre, weil man sich selber nicht wiederholen möchte.
Ja.
Weil man textlich sowieso, aber ich bin, das Schöne ist, dass ich bin sehr vorsichtig mit dem Text, weil sobald ich einen Text habe, dann manifestiert sich das so irgendwie. Und dann ist er vielleicht noch nicht gut genug. Und deswegen will ich erst die Musik richtig gut machen. Und das Schönste ist natürlich aus dem Affekt, zum Beispiel ein Song wie Keines wie du, das ist immer der Klassiker, aber der ist in 5 Minuten entstanden. Weil man aus dem Affekt in einer
Einsatzsituation
da sitzt und den Song schreibt und wirklich so aus dem Herz so rausballert. Und es gibt aber auch Songs, die jetzt, sage ich jetzt mal, eher vom Verstand her so ein bisschen mehr dran gearbeitet worden ist, die jetzt auch nicht unbedingt schlechter sind, aber die ein bisschen länger brauchen, weil man es sich auch nochmal überlegt und sagt, meine ich das überhaupt oder finde ich das gut? Es ist eigentlich auch wurscht, was man meint. Am Ende des Tages muss es ein Song sein, der sagt, okay, das ist genau das, was zu Musik passt. Die Stimmung von Musik, also man kann es eigentlich so sagen, ich mache erst die Filmmusik oder den Filmscore und durch die Filmmusik kriege ich eine Szene im Kopf, die ich beschreiben möchte durch den Text. Und dann kommt quasi erst der Filmscore und in den Filmscore komme ich auf eine Idee für eine Geschichte, für einen Song. Ich durfte mal...
Genau schöne, andersrum wie bei mir.
Genau. Und es ist eine schöne, also ich bin, Text ist quasi eine Sache, die bei einem Song sehr wichtig ist, aber ich bin trotzdem Musiker, also ich würde so ein bisschen mehr Prozent in die musikalische Ecke mich reindengeln und für mich ist Musik wahnsinnig wichtig.
Bob Dylan hat letztes Jahr, vielleicht hat er mal ein bisschen viel von seinem eigenen Magenwhisky getrunken, die Hosen runtergelassen in einem seiner ganz seltenen Interviews und hat den Satz gesagt von ihm, den ich immer gefürchtet habe. Mhm. Er hat gesagt, die Musik ist mir scheißegal, mir geht es nur um meine Texte. Mhm. Und deswegen wechsle ich auch so oft die Akkorde live, weil es mich so langweilt. Yeah. Ich ja, aber gedacht, lieber schön. Gott, diesen Satz wollte ich von Bob nie hören.
Ja, aber es, trotzdem sind unfassbare Melodien
rausgekommen. Das ist richtig, genau.
Und noch viel beeindruckender und auch absolut unter Beweis gestellt, dass Bands wie Stones Songs gecovert haben von Bob Dylan. Und eigentlich dann noch ein viel größerer, ja, bei mir ja auch, also es gibt eine ganz tolle, sehr bekannte Künstlerin in Deutschland, Sarah Connor, die einen Song von mir komplett interpretiert und neu gemacht hat eigentlich auch. Und dadurch der Song überhaupt erfolgreich geworden ist. Also den hätte sonst keiner gekannt. Und das ist, und sie hat ihr eigenes Ding draus gemacht. Und das finde ich eigentlich immer schön, wenn ein Song für sich steht, unabhängig, also Music was your first love. Wer hat das geschrieben?
John Miles?
Ja, sehr gut. Aber ganz viele wissen nicht, wie der Typ heißt, der das Lied geschrieben hat. Und deswegen ist es, aber der Song ist da und man hat den Song im Kopf und man kennt die Melodie sofort.
Außerdem hat John Miles mal auf einem Soloalbum von Jimmy Page gesungen. Der kann nämlich auch richtig bellen und kämpfen.
Du bist ja mehr im Thema, sage ich jetzt, aber es gibt viele Leute, die keine Ahnung, wie der Typ heißt, der das Lied geschrieben hat. Und das ist auch in Ordnung, aber der Song überlebt und der ist auch da. Also das ist schon... passiert sehr oft, dass ich mit anderen Leuten noch verwechselt werde, die auch auf Deutsch singen oder andersrum. Und dann verwechselt man auch die Songs, die Leute irgendwie geschrieben haben, weil es auch sehr viel auch ähnlich ist. Um nochmal zum Songwriting, nochmal Musik und Text zurückzukommen. Ich durfte mal, und das war eine ganz tolle Erfahrung, für den Friedrichstadtpalast in Berlin Musik machen. Und zwar Songs schreiben für ein Stück und das war, ich kam zu dem Autor von einem kompletten Stück der hatte auf dem Kanal ein wunderschönes Haus da und hat dieses komplette Haus, hat er einen Künstler da gehabt, der quasi Bilder gemalt hat, ein komplettes Haus voll, also überall so kleine DIN A4 Blätter von Szenen und es war wie so ein Comicfilm und kam ich dann da rein, hätte es ja eigentlich schade, dass man da keine Kamera hatte damals, weil das war Wahnsinn, das war unfassbar und dann hat er mir, sagt er, irgendwo in diesem Haufen an der Wand war dann, die Schlüsselszene, da rennt jemand, siehst wie jemand rennt, so gegen die Zeit oder so und gegen irgendeinen Wind rennt oder so und dann sage ich, ja und Gregor, es wäre schön, wenn du für dieses Bild ein Lied schreibst. Und ich sage, okay, gibt es denn eine Story, also Romeo und Julia oder was passiert denn da so? Und er so, nee, Protagonisten gibt es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob er überlebt oder ob er, verliebt, auch nicht, Happy End gibt es auch nicht. Und okay, und Story, ja, wissen wir noch nicht so.
Also eher gar nichts.
Eher gar nichts. Und dann habe ich dieses Bild gesehen und dann hatte ich in dem Moment, wo ich da saß, weil ich so auch wahnsinnig motiviert war, aber ich fand es total herausfordernd, auch zu einem Bild Musik zu schreiben. Und dann ist in diesem Moment, wo ich das Bild gesehen habe, ist der Titelsong von dem Stück entstanden. Und war wohl sehr, sehr erfolgreich und war ein Riesending. Da ist mit ganz viel Jean-Paul Gaultier, der Designer, hat die Klamotten gemacht und so. War ein Riesen. Also auf der Premierenfeier waren sehr viele Menschen auf dem Rundteppich, sage ich jetzt mal. Und das war sehr lustig. Und auf jeden Fall habe ich das, für mich war das so eine Erfahrung, dass du dass ich eine Melodie hatte und durch die Melodie auf eine Idee komme für einen Text. Und dann habe ich quasi einen Song geschrieben und aus diesem Song wurde die Geschichte des Stücks. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal, während ich so beim Schreiben war, habe ich den Regisseur gefragt, sag mal jetzt mal ohne Quatsch, also er sucht schon die eine, oder? Und zwei Wochen später, drei Wochen später, bin ich durch Berlin und sehe ein Plakat, wo ein Kostüm an der Bushaltestelle, weil die haben ganz Berlin zuplakatiert. Und du kennst auch das ist so ein tolles Kostüm mit so Federn und das war quasi die Hauptdarstellung und das Stück hieß The One. Also die eine. Und sag, okay, dann war es eine richtige Fragestellung. Und so ist der Song entstanden und es war sehr erfolgreich und es war sehr schön und es war eine tolle heraus. Da hätte ich gerne die komplette Musik gemacht für das ganze Stück. Ich habe nur zwei, drei Songs dafür gemacht. Aber da sowas hätte ich auch Bock, mal sich komplett reinzulehnen. Oder ein ganz lieber Freund ist bei Hans Zimmer untergekommen und macht ganz viel Filmmusik und das finde ich auch total aufregend. Also ich könnte auch ein Album machen, wo gar keine Texte drauf sind, sondern nur Musik oder zu einem Film Musik, wo man eine Szene macht. Und ein lieber Freund ist eben Ramin Djawadi, der Game of Thrones die Musik gemacht hat. Und das ist halt Wahnsinn, wie du halt in so einer Szene sagst, okay, du, da ist ein Berg, da ist ein Geist und da ist ein Drache und jetzt machen wir die Musik dazu. Das finde ich auch sehr beeindruckend.
Ich danke ganz herzlich für diesen Einblick in die Hexenküche von Gregor Meile, also ins Labor, wie das alles so entsteht.
Ach so, du hast mir eine Frage gestellt, da habe ich nicht wirklich drauf geantwortet.
Nämlich?
Was ich mache, wenn ich stagniere. Weiter, also
ach so, die Schreibblockade, wenn das
Schreibblockade
mal
kommt. Ja, okay. Und das ist tatsächlich, dann mache ich das wirklich so, dann setze ich mich hin und gucke mir ein tolles Konzert an, irgendwie von meinen Heroes, wie Paul McCartney, Jamie Cullum, Billy Joel oder alle möglichen Leute. Und du sagst, ey, unfassbar, Elton John, wie viele Songs die geschrieben haben. Ne? Und was die, oder jetzt Paul Carrack zum Beispiel, mit dem darf ich nächste Woche singen, freue ich mich ohne Ende drauf, der so viele tolle Songs geschrieben hat und auch für andere Leute. Und du guckst dir das an, was die machen, was die geschrieben haben, wie und du, dann sage ich mir, ey, das kann doch nicht sein. Ich habe eigentlich immer so 4-5 Songs und das ist ein gutes Rezept, wenn man stagniert, immer mehrere Songs gleichzeitig schreiben. Wenn man an einem Song nicht weiterkommt, schreibt man an dem anderen weiter, ist in einer komplett anderen Szene drin,
ja,
und geht wieder zurück. Und das du musst dich allerdings dann sehr in deinem eigenen, also ich muss komplett für mich alleine irgendwie sein und mit meinem, ich bin schizophren genug, also ich bin nie ganz allein.
Ja, ja.
Und dann freut man sich und dann arbeitet man an einem Stück weiter und geht dann das andere an. Und wenn es nur musikalisch ist oder nur am Sound, ich mische auch sehr viel und dann bastelt man, arrangiert halt einfach und bastelt weiter.
Bei den genannten Helden, das sind alles so Songerzähler, ne?
Mhm.
Hast du eigentlich auch richtige Rocker als Idole oder eher nicht so? Also richtig,
ja, gut,
harte
Dave
Jungs.
Kroll, aber der ist am Ende, also Foo Fighters, aber der ist am Ende Tages, also die rocken wie Sau, aber der ist auch Geschichtenerzähler. Und wenn 100.000 Menschen im Wembley-Stadion Best of You schreien und Tränen in den Augen haben, also das liegt, glaube ich, gar nicht auseinander. Also wenn man, klar gibt es die engen Hosen aus den 80er Jahren, wo sehr plakative Texte um die Ecke kamen, mit irgendwelchen Monstern aufblasbar im Hintergrund, ja, mit Neongelben.
In den 70er und 60er Jahren gab es zum Teil auch sehr gute Texte.
Ja, ja, also alles mega, also möchte ich gar nichts, es gibt hier gar keine Verurteilung, wie jemand irgendwie seine Musik macht. Aber es ist, für mich ist dieses, diese Essenz ist eigentlich ähnlich wie beim Kochen. Wenn quasi Musik und Text gleichzeitig, und das ist eben das Schöne in der Muttersprache, wenn du auf deutschen Songs singst und hast ein deutsches Publikum, dann kommt der Text und die Musik fast zur selben Zeit an und wirkt auch zur selben Zeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, zu den Hochzeiten von Robbie Williams, wo der die Stadien voll gemacht hat, auch in Deutschland, dass 80% der Leute alle Texte mitsingen konnten, aber noch nicht mal die Hälfte davon wirklich verstanden hat, um was es eigentlich geht.
Noch nicht mal ein Zehntel.
Noch nicht mal ein Zehntel. Aber trotzdem ist die Energie da gewesen.
Ja.
Es gibt so viele Beispiele. Ed Sheeran, der Song Angels, wo er da quasi, wo es um eine Drogenabhängige geht und der wird halt dann auf Hochzeiten gespielt, der Song, weil es eine fröhliche Melodie hat. Und das ist ja immer so dieses Geheimrezept, eine fröhliche Melodie und einen ernsten Text.
Born in the USA zum Beispiel.
Born in the USA.
Sehr missbrauchbar, weil Text eigentlich total bitter.
Ja.
Und Musik, Pomp und Aggression und muskulös, ne?
I'm looking in the man in the mirror. Someone like you, Adele, ist eigentlich eine Kindermelodie. Oder der Weg von Herbert Grönemeyer, das ist eine wunderschöne Melodie, aber unfassbarer, tränenreicher.
Oder Randy Newman, Short People, ne?
Yeah.
Sehr böser Text,
sehr,
sehr lustige
Text.
Melodie.
Absolut, aber da ist auch so ein bisschen, hat er sich selber auch mit Hops genommen. Und das, ich liebe ja Randy Newman. Und das ist aber eine große Kunst und das liegt uns in Deutschland, sind wir traditionell, wenn wir dramatische Texte schreiben, machen wir auch ganz oft dramatische Musik dazu. Und das kann auch so passieren, aber die Reibung macht es aus.
Die Reibung macht viel aus.
So ernst zu nehmen, das ist schon ganz cool. Es gibt 1000 verschiedene Varianten und es gibt eigentlich kein Gesetz, wie was entsteht. Es ist immer nur ein kann, muss aber nicht.
Randy Newman hat mir mal erzählt, kennst du dieses Gefühl, Heinz, dass man manchmal als Songschreiber neidisch auf einen Tischler ist?
Mhm.
Warum? Ein Tischler weiß irgendwann, wie es geht. Mhm. Wenn er seinen 11. Tisch macht, dann weiß er genau, was er tun muss.
Mhm.
Wenn du deinen 12. Song machst, fängst du immer wieder von vorne an. Mhm. Es gibt dafür einfach keine Regeln. Hat er recht, finde ich.
Absolut. Also das ist, es gibt, man kann sich schon...
Es gibt Tricks, es gibt Routinen, ja. Aber
also es gibt
so sicher wie ein Tischler kannst du dir nicht sein.
Absolut, aber es gibt so ein handwerkliches... Also du musst dir ja selber erstmal so ein Grundvertrauen mit dir selber aufbauen. Und das kann auch, das darf aber nicht in einer Hybris landen, ne? Wo man sagt, also meine Text, so, das passt schon so. Und man muss immer ein Korrektiv haben. Ne? Und deswegen, wenn ich meine eigenen Platten mache, die könnte ich wahrscheinlich komplett selber produzieren und selber machen, mache ich ja auch. Aber ich brauche immer ein Korrektiv und darf mit einem lieben Freund, dem Matthias Grosch, zusammen die Platten machen, weil ich brauche immer ein Korrektiv.
Ja.
Der mir dann, das für uns würde ich ganz kürre werden, würde ich meine eigenen Soße kochen. Wenn ich allerdings für andere Leute produziere oder schreibe, dann habe ich eine relativ klare Vision, wie das passiert. Habe ich natürlich für mich selber auch, aber ich lege dann immer so, hey, wenn jemand anders nochmal drüber guckt, ist immer besser nochmal.
Auf jeden Fall.
Ja.
Die Unterschiedlichkeit von uns beiden hat man, glaube ich, ein bisschen rausgehört. Ich habe natürlich Gregor ganz viel erzählen lassen. Meine Meinung kennt ihr ja schon. Die könnt ihr ja auch zusammensetzen aus ganz vielen Podcasts. Dann kriegt ihr so einen Blick in mein Labor. Bevor das Mikro heute an war, haben wir kurz nochmal ein makabres Thema angesprochen, nämlich was werden wir wohl bei unserer Beerdigung für Musik spielen. Auch da lässt sich der Unterschied zwischen uns beiden sehr schön abbilden. Gregor Meile kam nach kurzem Nachdenken auf Both Sides Now von Joni Mitchell. Ich habe hingegen bereits seit langem in meinem Testament verfügt, dass es Won't Get Fooled Again von den Who sein wird.
Mhm.
Damit ist alles gesagt. Vielen Dank, lieber Gregor, für deine Zeit.
Sehr gerne.